SRF 2 Kultur.
"17.000 Elbler, 400.000 Kühe und 200.000 Schafe brechen in diesen Wochen auf zur Alpsaison. Für das Alppersonal beginnt der Alpsommer mit seinen 90 Stunden Arbeit pro Woche. Und er endet mit der Erinnerung an überstandene Gewitterfronten, an nahe Gletscher, die rosa leuchten im ersten Tageslicht. Hören Sie eine Passage von Alexander Grass zur Geschichte und Gegenwart der Alpbewirtschaftung.
Es ist der 8. Juni im Oberwil im Simmental. Die Gewitter der vergangenen Nacht haben sich verzogen. Kindergärtner, Schüler, Freundinnen, die Eltern und das Bauernpaar Hauerter sind hier. Kuhglocken werden vom Anhänger gepackt. Heute ist Alpaufzug. Endlich sind die Glocken umgebunden und die Herde ist auf der Strecke. 28 Tiere sind es. Bauer Christian Hauerter geht voraus an der Spitze der Herde. Er lockt und ruft und lenkt die Kühe in die richtige Richtung.
Also jetzt bedeutet es auf einmal viel organisieren, auch ein bisschen eine stressige Situation, dass alles am rechten Ort, das rechte Ort herkommt. Und dann gibt es viel Arbeit, die ganze Dislokation mit einem Teil vom Hausrat, mit allen Gerätschaften, die man braucht.
Jetzt schreitet Hauerter noch schneller voran, die Leitkühe neben ihm. Die rennen geradezu.
Die wissen haargenau, was es geht. Und die haben den Drang, sofort zu gehen, sofort absichtet, einfach da die drei Stärksten, die partout, einfach loswollen.
Für den Alpaufzug wurde der Montag gewählt. Denn ein alter Brauch fordert, dass der Alpaufzug nie an einem Mittwoch stattfindet.
Weil der Mittwoch war dem Wotan gewidmet. Und das hat Unglück gebracht. Und das ist eben über 1000 Jahre lang tradiert worden. Wir haben das eingehalten. Ganz viele haben gar nicht mehr gewusst, wieso das das Unglück soll bringen. Aber es ist quasi Sabbatschändig gewesen.
Hauerter interessiert sich für Geschichte und er interessiert sich für die Welt. Er hatte schon eine mongolische Delegation aus der Wüste Gobi und dem Altai-Gebirge zu Besuch.
Die wollen wissen, wie manches Kalb hätte ich schon gehabt. Wieso reitest du auf einer Stute? Das macht man doch nicht. Milchverarbeitung, ob man die Murmel essen oder ob man sie nur zu medizinischen Zwecken brauchen. Und das Technische war für sie irrelevant. Einfach da, weil sie als Nomade ihre ganze Infrastruktur dauernd mitzögeln. Muss das sehr einfach sein.
Zwei Drittel der weltweiten Agrarfläche können nur mit Wiederkäuern sinnvoll genutzt werden. Steppen, Tundra, Alpgebiete. Über solche Dinge lässt sich gut diskutieren mit Christian Hauerter.
Das ist klar, von der Mentalität her ist eine Person aus irgendeinem Hirtenvolk von Mentalität her mir näher als irgendein Broker einer Bank.
Großvater Hauerter steht am Wegrand und er hält sein Handy in die Höhe. Am anderen Ende der Leitung ist seine Freundin. Sie soll hören, wie schön das Geläute ist. Alex Hauerter ist der Sohn von Christian Hauerter. Er hat den Bauernbetrieb von seinem Vater übernommen. Alex Hauerter spricht über Großvater Hauerter und dessen Stolz auf das Kuhglockengeläut.
Das war sein Hobby. Das ist teuer. Das hat er sich einfach so geleistet. Das ist etwas, was er Freude daran hatte. Und darum hat er es natürlich auch noch gehört. Das ist verständlich, ja.
Verständlich auch, weil das Geläut musikalisch fein abgestimmt wird, sagt Alex Hauerter.
Es hat so auch noch die ein oder andere spezielle Glocke dabei. Zum Beispiel ist noch ein Schopfer aus dem Saanenland. Die sind bekannt für ihren hellen Klang, den sie haben. So. Und ja, und dann gibt es eben so vielleicht die ein oder andere Treichel aus einer Gießerei raus, die den besseren Namen hat. Das, ich tue mich nicht so drum, aber...
Es ist jetzt gut, früh unterwegs zu sein. Der Tag ist noch kühl von der Nacht. Aber schon früh am Vormittag schießen Quellwolken hoch, Vorboten eines Gewitters am Nachmittag. Gegen 10 Uhr morgens sind wir angekommen auf Alp Mittlist-Morgerten, auf 1600 Metern über Meer. Es gibt Zopf und Wurst und Käse. Und dann machen sich Mira Fahrer und zwei Schüler an die Arbeit.
Wir die Glocken putzen, also die Riemen einfetten. Das ist, glaube ich, so Schuhfett. Und dann die Glocken selber tut man waschen und dann ölen, glaube ich. Ja. Ja.
Mira Fahrer ist Studentin. Sie arbeitet 3 Wochen hier oben. Es ist ihr 2. Sommer auf Morgerten.
Man sieht, was man gemacht hat. Also, man isst ja nicht den Käse, den man die Kuh vorher gemacht hat und hat den Käse daraus gemacht. Das ist eigentlich eine mega schöne Arbeit. Ja. Es ist so die Ruhe. Hier oben sieht man eigentlich 5 Wochen lang die gleichen Berge und hat Tiere um sich. Es ist echt so ein anderes Leben mit der frischen Luft. Man kommt so ein bisschen zu sich, auch wenn es so viel los ist um einen Moment eigentlich. Ja.
Christian Hauerter erklärt in der Hütte drin sein Amt als Bergvogt. Er ist mitverantwortlich für die Organisation der Korporation, für deren Budget, für die Investitionsplanung. Und Christian Hauerter hütet die Bergkiste. Das Alpbuch ist über 300 Jahre alt.
Also die älteste Eintragung, die es drin hat, ist aus dem Jahr 1577.
Auf Morgerten bestehen seit Jahrhunderten Nutzungsrechte für exakt 183 Kühe. Nutzungsrechte, die unter der Gemeinschaft der Nutzenden aufgeteilt worden sind, je nach Größe und Ertrag der Talbetriebe.
Das ist genau festgelegt worden, so viel mag es leiden und mehr nicht. Und darum sind die Nutzungsrechte so gemessen, an der botanischen und biologischen Potenz von diesen Böden hier angepasst worden, verteilt worden. Und das war eine Garantie, dass das nicht übernutzt wird und nicht unternutzt wird. Und dass das nachhaltig bewirtschaftet wird.
Bewahre das Feuer und nicht die Asche. Diesen Leitsatz hat Hauerter in eine Fassade auf Morgerten geschnitzt. Bei aller Bewunderung für die Mühen der Vergangenheit blickt Hauerter nach vorn.
Das ist die immense Leistung, die ihr gebracht habt über die Jahrhunderte. Mit 80'000 Kilo Steine irgendwo auf einem Bauplatz tragen, für eine Alphütte zu bauen. Das interessiert mich sehr, die Vergangenheit und die Geschichte. Aber ich kann sowohl das Feuer bewahren, aber auch etwas Neues machen und sich nicht eben nur mit der warmen Asche suhlen oder darüber jammern, dass das verschwindet.
Hauerter führt neben dem Alpbetrieb ein Restaurant, das zwar viel Arbeit, aber auch ebenso viel Ertrag bringt wie die Alpe selbst. Hauerter ist einer der Köpfe, die hinter dem Bau einer Hängebrücke stecken, die historische Alpwege wieder aufleben lässt. Hauerter erzählt die Geschichten der Alten weiter, bewahrt sie vor dem Vergessen und untersucht die Geschichte seines Orts.
Hier in der Schweiz sind die ältesten Funde von Milchwirtschaft und von Rinderhaltung, Domestizierung von Kühen, die sind 6'500 Jahre alt.
Und seither werden die Alpweiden bewirtschaftet, 1000 Jahre bevor die ersten Siedlungen im Mittelland auftauchten. Schriftliche Dokumente gibt es keine aus dieser Zeit, dafür aber Flurnamen oder Bezeichnungen für Vieh oder Werkzeug. Christian Hauerter hat solche Begriffe recherchiert.
Die, die ich nicht herausgebracht habe, habe ich einem Etymologen mal zwei Kilo Käse geschickt und eine Liste mit diesen Namen. Und dann hat man wirklich die allermeisten können erklären, dass im westlichen Alpenrand der Einfluss von keltoromanischer Kultur schon sehr stark war, auch sprachlich, mit Auswirkungen auf die Flurnamen, auf die Benennung von Gebrauchsgegenständen, wo jetzt hier in der Alpwirtschaft wirklich fast ausnahmslos alle zusammen keltoromanischen Ursprungs ist.
Spuren einer Jahrtausende alten Alpkultur, genauso wie die Pfeilspitzen, die Bronzestücke, die uralte Feuerstelle und der Mahlstein, die Hauerter auf Morgerten gefunden hat. Die Funde könnten auf die Bronzezeit, also auf das Jahr 1800 vor Christi zurückgehen.
Die urbane Bevölkerung hat vielmals das Gefühl, das ist eine Naturlandschaft. Die Altbewirtschaftung ist allenfalls ein Störfaktor. Es gibt Alpstrassen, hier sind sich gar nicht bewusst, dass das eine Kulturlandschaft ist, die über Jahrtausende entstanden ist. Und dass die, wenn man sie nicht bewirtschaftet, mindestens was unterhalb der Waldgrenze ist, dass das innerhalb von 20, 30 Jahren verschwindet, wirklich verschwindet im Wald.
Christian Hauerter muss nun ins Tal hinunter, um Werkzeug zu holen. In der Käserei dreht sich zum ersten Mal das Butterfass. Die Schwiegertochter Janka Hauerter stammt aus Prag.
Ja, das ist eine Art Nomadenleben, dass wir ziehen und nicht nur mit den Tieren, sondern so allgemein. Also wir gehen immer wieder arbeiten, es geht nicht anders, aber jetzt sind wir einfach hier und jetzt leben wir hier. Und das ist ganz anders als immer.
Die Kinder genießen die Alp, sie helfen mit, leben Freiheiten aus, die es im Tal unten nicht gibt. Das Alpleben ist so anders, sagt Janka Hauerter.
Ich freue mich einfach. Das ist so, jetzt gehen wir wieder, es ist mein 11. Sommer, den ich hier oben mache. Also, ich bin einfach glücklich, wenn wir heute gehen. Das ist, ich kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich einfach Freude.
In den Alpwirtschaften schreitet die Technisierung unaufhaltsam voran. Melkstände übernehmen die Melkarbeit, Straßen erleichtern den Transport, das Handy bringt Kommunikation in die Hütten. Immer weniger Elbler betreuen immer mehr Tiere, sind zuständig für immer größere Weideflächen. Die Zeit reicht kaum, um Steine aus den Wiesen zu lesen, um Unkraut zu entfernen, Büsche zu schneiden, Straßen und Wege instand zu halten. Alpwerk werden solche Infrastrukturarbeiten genannt. Doch die Bauern haben keine Zeit. Ohne fremde Hilfe geht es nicht beim Alpwerk. Auch nicht auf Unterlachen. Das ist eine Alp im Kanton Obwalden.
Mach jetzt gut, ja, bis am Abend.
Es ist Samstagvormittag um 9 Uhr am Bauernhof Weid in Kerns. 8 Helfer sind eingetroffen. Es geht los zum Alpwerk auf der Alp Unterlachen auf 1300 Metern über Meer. Das heißt, zum Steine lesen, zum Adlerfahren mähen und entbuschen. Oben angekommen werden Rucksäcke umgepackt. Die Gruppe sammelt sich um den Bauern Toni Spichtig.
Wir haben die Alp vor 4 Jahren. Also jetzt sind wir der vierte Sommer hier oben. Und das erste vor über x Jahren ein Stiefkind von den Bauern. Sie haben einfach noch Tiere oben gehabt und ein bisschen geschaut, ob es den Tieren gut geht. Aber von Alpwerk ist eben leider nicht mehr so viel gemacht worden.
Als Spichtig die Alp übernommen hat, da glich das Land einem Wald. Jeden Sommer mähte er zweimal oder gar dreimal die Weiden, jahrelang.
Und die Alp ist verwachsen. Hauptsächlich haben wir das Adlerfahren und die Dornbüsche drin. Der Boden war eigentlich rau darunter. Es war also nur noch Erde und danach das Suchruder, das gewachsen ist. Und das eigentliche Gras ist verstickt. Es hat gar keine Luft, kein Licht mehr. Und der Boden war auch locker, es war nicht mehr standfest.
Hunderte Stunden lang hat Bauer Spichtig also hier oben schon Unkraut abgemäht. Mit den 9 freiwilligen Helfern soll es heute noch mal tüchtig vorwärts gehen.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin hier der Alpler, ich bin ein pensionierter Bauer. Und jetzt kann jeder eine nach von denen sagen.
Elbler Hans Kieser kommt aus Sarnen. Er verteilt die Sensen, erklärt, dass die Werkzeuge fein durchs Gras gezogen werden sollen, ohne besonderen Kraftaufwand.
Und dort haben wir zwischendrin ein Schwitzen. Wisst ihr, was das ist, Schwitzen? Kehren, also anstellen, schauen, dass sie gut den Boden hat, dass sie nicht flieht. Und dann nachher irgendwie einfach so etwas Ja, man muss aufpassen, das ist also wirklich das Schneide. Ja, ja.
Die Freiwilligen kommen von den Forschungsanstalten Agroskop und Wald, Schnee und Landschaft. Sie haben einst bei Bauer Spichtig eine Versuchsfläche eingerichtet und seitdem den Kontakt zu ihm gehalten. So legt sich die Gruppe gleich ins Zeug. Die einen sind mit den Sensen, die anderen mit Motormähern unterwegs. Benno Furrer, einer der Freiwilligen, sieht die Arbeit hier als Ausgleich zu seinem Beruf, in dem er mit Bauernhäusern zu tun hat und vor allem im Büro sitzt.
So richtig die Hand anlegen und ein bisschen miterleben, was es heisst, dass eine Alpwirtschaft überhaupt eine Alp funktionieren kann, das ist schon mal eine andere Dimension und gibt ein bisschen mehr Verständnis dafür, was heisst, bis ein Tropfen Milch dann zur Verfügung steht.
Benno Furrer ist nicht zum ersten Mal hier. Im Vergleich zu früher ist das Unkraut jetzt schon weniger stark. Und vor allem steht es weniger hoch.
Es hat einfach wahnsinnig viel mehr Farn gehabt, grösseres Farn, viel dichter. Also ein richtiger Dschungel, zum Teil brusthoch.
Elpler Hans Kieser stützt seine kräftigen Hände auf die Sense und zieht anerkennend zu den Helfern.
Gut, aber will sie wollen arbeiten und nicht mehr arbeiten. Das ist der Unterschied.
Das Freiwillige auf der Alp arbeiten ist ein neues Phänomen. Früher wurde die Arbeit nach einem präzisen Schlüssel unter Bauernfamilien und Elblern aufgeteilt.
Ich würde jetzt sagen, heute muss einer eine Fläche schaffen, die vor 30 Jahren oder 40 Jahren 4-5 waren. Und so ist es auf der Alp. Am meisten Orten kommt der Bauer am Abend, milcht. Am Morgen steht er auf, milcht, lässt die Milch in geht heim. Tag ist nicht mehr da. Früher waren auf diesen Alpen überall Alper, die gekäset haben und zwischen ihnen eben auch ruhig gemäht. Oder vom Personal her ist das einfach nicht mehr möglich.
Erich Serincic ist einer der Freiwilligen hier. Auch er sagt, die Zeit reicht nur für die dringendsten Arbeiten. So schießt das Unkraut hoch, Gebäude und Wege gehen kaputt.
Das sieht man einerseits auf der Weidefläche mit der Arbeit, die wir heute da machen, wo wir die Versäumnisse von Jahren auch wieder versuchen zu verbessern und zu beheben. Es ist schon romantisch, aber anders, als man sich's vorstellt.
Drei Alpsommer hat Erich Serincic hinter sich. So hat er sich sein Studium mitfinanziert. Hat dort den 16-Stunden-Tag kennengelernt. Den ersten Sommer hat er mit blutigen Händen durchgezogen, weil er sich am ersten Tag ohne Arbeitshandschuhe Blasen geholt hat.
Es ist eine ganz eigene Lebensweise, wobei sich natürlich auch die sehr stark ändert. Wenn man da im Hintergrund die Motorsensen rattern hört, von der anderen Seite her schallt die Kuhglocken, das ist eher das, was man da sucht. Also es ist aber auch schön, eben dieses alte Leben auch wieder zu haben, zu sehen, kennenzulernen und relativiert vieles von den Ansprüchen, die man so im Alltag auch hat.
Anfangs wurden die Helfer aus dem Unterland argwöhnisch beobachtet, erinnert sich Bauer Toni Spichtig.
Ja, ein bisschen schräg angeschaut. Ja. Das Gefühl, was wollen sie da oben mit denen? Oder? Das bringt sowieso niemand und so weiter. Und viele sind da schauen, sie haben sich gar nicht bemerkbar gemacht. Man hat gemerkt, dass sie da waren, an den Gesprächen. Also es doch interessiert, was wir da machen. Ob es wirklich etwas bringt. Und heute ist alles ein bisschen ruhig. Und es ist doch nicht eigentlich, als unter ihm zu sagen, so etwas hätte es nicht geglaubt, dass man das wieder herbringt. Ja. Wir sind einfach mit Initiativen dahin und haben gearbeitet und gewerkt und haben jetzt wieder etwas hergebracht. Und ringsum sehen wir, wie die Alpen wieder von der verroden und ja, es ist einfach mehr Freude dahinter wieder. Und so geht es wieder weiter.
Immer weniger Tiere werden im Sommer auf die Alp geführt. Die Viehsömmerung wandelt sich mit den Landwirtschaftsbetrieben und dem Rationalisierungsdruck im Tal, mit dem sie untrennbar verbunden ist. Erstaunlicherweise gibt es aber kaum betriebswirtschaftliche Erkenntnisse darüber, welchen Anteil am jährlichen Gewinn in den Alpen produziert wird. Die Alpwirtschaft gibt es, weil sie einer Tradition entspricht. 29 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in jahrelanger Forschung einen bisher einmaligen Überblick vorgelegt zur Alpwirtschaft. Der blaue Morgenhimmel wölbt sich über den Helfern auf der Alp Unterlachen. Der Lärm der Motorsensen und das Geläut der Kuhglocken füllen die Luft. Die Sonne hat die Balken der Alphütte schwarz gebrannt. Über der grob gefügten Holztür hängt ein Kruzifix.
Weißt du, früher ist da einer gekäset worden. Das ist das Milchhaus. Weißt du, wo sie die Milch hineingestellt haben für den Morgen? Aber das ist natürlich, ich weiß auch nicht. 30, 40 Jahre vielleicht schon zurück. Ich weiß, ich kann es nicht genau sagen.
Das Radio läuft im Hintergrund. Elpler Hans Kieser führt durch sein Reich. Die Ecke mit der offenen Feuerstelle, wo früher Käse produziert worden ist. Der Keller, in dem die Milch kühl gehalten worden ist.
Ja, ich habe einen gleichmäßigen Luxus, wenn ich schon. Wenn es da nur einfach ist, aber das ist tipptopp, das reicht.
Der Elpler steigt die Treppe hoch und zeigt das bisschen Luxus, den er hat. Den Durchlauferhitzer in der Küche, die Stube mit dem Schwedenofen, die Solarlampen. Agrarökonom Stefan Lauber kommt von der Arbeit mit der Motorsense zurück. Er setzt sich unter das Vordach beim Stall, dort, wo er geschützt bleibt vor dem plötzlich einsetzenden Landregen. Lauber gehört zur Programmleitung des Projektes Alpfutur, das einen Band zur Geschichte und zur Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft herausgegeben hat.
Die Alpwirtschaft gibt es in der Schweiz nicht. Es ist sehr heterogen. Wir haben ganz unterschiedlichste Produktionssysteme mit unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen. Wir haben Alpwirtschaft von 300-400 Metern über Meer bis weit über 2000-2500 Metern Höhe. Die haben ganz unterschiedliche klimatische Voraussetzungen, unterschiedliche Wuchsbedingungen fürs Futter. Also es gibt nicht eine Alpwirtschaft in der Schweiz.
Gemäß Landesforstinventar erobern sich Gebüsch und Wald pro Jahr 24 Quadratkilometer Fläche aufgegebenes Alpgebiet zurück. Landläufig herrsche der Eindruck, dass die Alpwirtschaft am Sterben ist. So stimme das aber nicht, erklärt der Wissenschaftler.
Wenn man die Bestoßung anschaut, also das ist die Menge des Futters, die konsumiert wird auf der Alp, und die berechnet sich aus der Anzahl Tiere, multipliziert mit der Sömmerungsdauer. Da haben wir im Prinzip mehr oder weniger seit 2000, in den letzten 10, 15 Jahren, konstante Zahlen. Das heißt, es gibt zwar weniger Tiere auf der Alp, aber tendenziell gehen sie länger auf die Alp. Und dadurch fressen sie dann mehr oder weniger dieselbe Menge.
Immer mehr Alpbetriebe werden aufgegeben. Aber dort, wo die Alpwirtschaft weiter besteht, wird sie intensiver denn je betrieben. Die intensivere Produktion wird möglich dank modernst ausgerüsteter Käsereien, Melkständen, Elektrozäunen, Straßenanbindung und Telekommunikation. Die Landwirtschaft im Tal verändert sich radikal und sie wirkt sich auch auf die Alpwirtschaft aus.
Eine Befragung von Stefanie von Velten hat gezeigt, dass jeder zweite Heimbetrieb in den nächsten Jahren die Betriebsfläche vergrößern möchte und dann, wenn er genügend Futtergrundlage selbst hat im Tal, auf die Sömmerung verzichten würde.
Auf die Sömmerung verzichten. Das will heißen, die Tiere werden nicht mehr in die Alpwirtschaft gegeben. Und jeder zweite Betrieb, das ist eine große Zahl. In der Küche bereitet Elpler Hans Kieser Bratkäse und Kartoffeln zu für seine 11 Gäste.
Ich habe eigentlich noch mitbekommen, wie es die Alten gemacht haben. Mit Trägen, mit Burdi-Trägen, aber nur noch am Rand.
Nur noch am Rand, denn Elpler Hans Kiesers Generation hat Maschinen eingeführt in der Landwirtschaft.
Das ist ja ungeheuer, was jetzt da in diesen Jahren gelaufen ist in Sachen Entwicklung. Mechanisierung. Ei, ei, ei. Ja. Und die Eltern, die haben doch die Maschine nicht verstanden und wir haben sie ausgelacht. Und das wiederholt sich jetzt bei uns genau gleich. Die Jungen kommen mit Computer und Sieg und Sachen und wir... die lachen uns jetzt wegen dem aus. Und wir haben früher unsere Eltern ausgelacht, weil sie mit der Maschine nicht zu lachen sind.
Elpler Hans Kieser spaltet das Holz, er macht das Feuer. Trotz der schwarzen Wolken bereitet er den großen Tisch vor der Hütte, pfeift die Leute herbei. Das Alpwesen gilt vielen als Wiege der Demokratie in der Schweiz. Die direkte Demokratie sei aus der Selbstorganisation der Elpler abgeleitet worden. Das sagt eine Theorie. Boden, Wald und Wasser wurden schon im 10. Jahrhundert auf genossenschaftlicher Basis genutzt. Und auch heute noch gehören 5/6 der Albfläche Genossenschaften und Kooperationen. Das erklärt Irmi Seidel. Sie ist Umweltökonomin, gehört wie Stefan Lauber zur Programmleitung von Alpfutur.
Das ist wirklich eine Welt für sich und die ist schweizweit auch sehr, sehr heterogen. Entweder gehören die Flächen inklusive Gebäude den Gemeinden oder die gehören sogar noch Bürgergemeinden, je nachdem. Die verpachten dann entweder an Einzelpersonen oder sie verpachten wiederum an Genossenschaften für den Betrieb.
Das Schweizer Alpmodell zeigt, Gemeineigentum muss nicht im Streit enden. Aufgaben werden verteilt, wer Regeln nicht befolgt, wird sanktioniert. Und die Nutzung der Alpen bleibt eine nachhaltige.
Dafür eignet sich vielleicht eben gerade diese Eigentumsform sogar noch besser als Privateigentum. Weil bei Privat, wenn es nur einer Person gehört, die nutzt das ganz stark für sich und schnell und dann ist es übernutzt. Dagegen, wenn es mehrere gehört, dann kommen vielleicht unterschiedliche Rationalitäten zusammen. Generationen, dass dann einfach ein weiterer Blick erfolgt.
So sind von der Schweizer Alpwirtschaft neue Diskussionen in die Nationalökonomie getragen worden. Konzepte aus dem Alpwesen können übertragen werden auf Wasserversorgungen, auf offene Software, Wald, Weide und auch auf die Fischerei auf den Weltmeeren.
Naja, zum Beispiel die Fischerei ist das Beispiel par excellence. Das ist, dass einfach die Fischerei nicht irgendwie öffentliches Gut ist, das niemandem gehört, oder auch nicht staatliches Gut für einzelnen Ländern oder irgendwie in UNO oder sonst irgendwas, sondern die Anderweiner und dass die sich arrangieren und wie sie das nutzen, dass sie einfach langfristig eine dauerhafte Fischernte zum Beispiel haben.
Das Gemeineigentum im Alpenraum hat nicht nur überlebt, sondern ist sogar zur Inspirationsquelle für die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom geworden. Ausgerechnet hier, in der Schweizer Bergwelt, hat sie ihre Feldforschungen durchgeführt. Das erfüllt Irmi Seidel mit Stolz.
Es gibt nicht diese Polarität zwischen Privateigentum und Staatseigentum, sondern es gibt eben was Drittes. Und was Drittes, das ist Eigentum der Nutzenden.
Plinio Martinis Roman Nicht Anfang, nicht Ende hat 1970 eine Wende bedeutet in der Tessiner Literatur. Das Buch beschreibt ein Anti-Idyll. Es gibt jenen Bergbauern eine Stimme, die sonst keine Spuren hinterließen. Ihre Alpwirtschaften sind Denkmäler der sogenannten kleinen Leute. Viele wurden in den 1950er Jahren aufgegeben. Kaum jemand störte sich daran, dass diese Symbole endlich überwundener Mühsal und Armut verschwanden. Nun ist eine neue Generation angetreten und die will die Alphütten und ihre Geschichten retten. In steilem Sinkflug kommt der Helikopter heran, er setzt auf, um betankt zu werden. In geducktem Lauf rennt eine Gruppe zur Maschine hin, Rucksäcke werden ins Innere geworfen, Passagiere klettern hinterher. Der Helikopter steigt auf über den Steindächern von Biñasco. Er gewinnt an Höhe entlang von Felswänden und Abgründen. Nach 3 Minuten Flugzeit ist er am Ziel, die Alpe Gran Sunel. Der Fußmarsch hier herauf hätte fast 4 Stunden gedauert. Grillen zirpen, 4 Steinhütten ducken sich in den Hang, verschwinden zwischen den Felsbrocken, die von einem Bergsturz herrühren.
La grandiosità del posto, la vista magnifica.
Ein grandioser Ort, eine großartige Aussicht, sagt Rachele Gadea Martini. Die Biologin trägt ihre Sonnenbrille ins Haar gesteckt, eine Faserpelzjacke schützt gegen den Wind. Sie zeigt auf den Wasserfall nebenan, zählt die Namen von Bergspitzen auf, die das Panorama bilden.
Il Fagiano di Monte, ma assieme ci saranno le Pernici, abbiamo dei Mustelidi di come l'Ermellino che è tipico.
Das Birkhuhn ist hier zu Hause, aber auch das Rebhuhn, der Hermelin, Fuchs und Schneehase, das Murmeltier. Wenig entfernt kreist bei einem Felsturm ein Adler.
Ein Arbeiter repariert das Steindach einer Hütte. Andere bauen an einer zukünftigen Toilette. Der Helikopter taucht auf und kaum ist die Ladung vom Lasthaken, dreht die Maschine wieder ab Richtung Tal. Der Kompressor brummt. Rachele Gadea Martini ist Präsidentin der Stiftung Bavona Tal und sie erklärt, wie diese Alp vor dem Verfall gerettet werden soll.
Intendiamo fare un recupero innanzitutto conservativo degli stabili, quindi recuperarli allo stato originale.
Die Hütten sollen in ihrem Originalzustand erhalten bleiben. Im Sommer soll eine Ziegenherde hier weiden. Im Herbst geben die Hütten Jägern Unterkunft. Zugleich werden sie Wanderern Schutz bieten. Sogar ein winziges Museum soll hier entstehen.
Gran Sunel besteht aus 3 Alpsiedlungen, die verteilt auf 3 Höhenstufen liegen. 630.000 Franken soll ihre Rettung kosten. Dazu kommt der Bau eines Wanderwegs.
Quelli che fanno veramente quei lavori da matti, costruire certe scalinate non sono più tante.
Dobbiamo dire. Arbeiten für Verrückte sind das, sagt Rachele Gadea Martini, die Steintreppen zwischen Felswänden hinaufbauen können. Arbeiter mit Leidenschaft, die auch mal unter einem Felsvorsprung übernachten.
C'è ancora qualcuno che è capace, tra l'altro, di fare questi lavori? Sono ancora tanti.
Trovavamo. Wo sind denn die Handwerker, die so etwas machen können? In anderen Tälern sind solche Handwerke schon ausgestorben. Hier weiß man noch, wie man Trockensteinmauern fügt, wie man ein Steindach setzt. Auch das ist Reichtum.
Übernachtet wird in einer Steinhütte nebenan. Bauarbeiter Eugenio D'Alessi hantiert herum, er kocht die Gnocchi für sein Team. Heute ist das Wetter traumhaft, gestern war es schrecklich, erzählt er.
Bisogna sapere parlare con la pietra, cioè un bel sasso. Un artigiano, un bravo artigiano dice già.
Man muss mit den Steinen reden können, erklärt er. Ein guter Trockensteinmaurer sieht einen Stein und er weiß sofort, wo er ihn brauchen kann, wo das Loch in der Fassade ist, in das er exakt eingepasst werden kann. Echte Maurerkunst, sagt er stolz.
Sì, l'occhio vuol dire tantissimo, l'occhio. Dà la posizione, dà la stabilità al sasso, perché un sasso ben posato è fermo. Un sasso anche se pesa 10 tonnellate, ma mal posato o su una nocciola che non sarà fermo, non è stabile.
Eine Arbeit fürs Auge also. Das Auge weiß, wie man den Stein setzen kann. Ein gut gesetzter Stein ist fest. Ist der schlecht gesetzt, dann wackelt er, auch wenn er 10 Tonnen schwer ist.
Das sind Denkmäler, sagt Eugenio D'Alessi über die Hütten rundum. Draußen vor der Hütte sitzen ein paar Arbeiter an der Sonne.
Ieri alle 5 venuto. Un bel temporale, abbiamo dovuto chiuderci in cascina.
Auch Massimo Brunelli spricht über das Gewitter letzte Nacht. Die Arbeiter mussten sich in die Hütte flüchten und dort schluckten sie den Rauch der offenen Feuerstelle. Früher mussten Hirten bei Gewittern erst recht hinaus, erzählt er. Die Tiere rannten in ihrer Furcht davon, die Hirten mussten hinterher. Das Vieh war wertvoll, das Vieh war wichtiger als die Angst. Ein Brummen kündet den Helikopter an. Lasten werden abgeladen, es wird betoniert und gehämmert. Renato Lampert beobachtet die Arbeiten fachmännisch. Er arbeitet als Führer im Bavonatal.
Qui abbiamo testimonianze di 2000 anni prima di Cristo nell'età del ferro, abbiamo trovato delle prove concrete su degli alpeggi.
Die ältesten Spuren menschlichen Lebens auf den Alpen des Bavonatals gehen auf 2000 vor Christus zurück. Jenseits der Baumgrenze, auf 2300 Meter über Meer, wurden Ställe errichtet. Die Verträge für die Weiderechte im Bavonatal sind uralt. Das erste noch erhaltene schriftliche Dokument, das die Alp Kranzünell erwähnt, geht auf das Jahr 1406 zurück. 1953, 550 Jahre später also, wurde die Alp aufgegeben. Der Staudammbau hatte leichtere Arbeit ins Tal gebracht.
Ma la Scala di Larecchia, fatta da Olimpio D'Alessi, è una particolarità, perché in effetti l'ha costruita lui con pochissimi aiuti.
Die Treppe von Larecchia ist etwas Besonderes, sagt Renato Lampert. Olimpio D'Alessi hat sie in jahrelanger Arbeit errichtet, um die Alpe besser erreichen zu können. Die Treppe ist ein Denkmal, eine Kathedrale, erbaut mit größtem Können. Steil ist sie und kühn.
Sono state costruite con l'aiuto delle donne, fra l'altro. Noi abbiamo delle immagini coi bambini legati o accullati vicino a una scala. Le donne trasportavano i sassi e gli uomini costruivano questi passaggi. Questo era tipico lavoro da donna, trasportare i sassi o tagliare il fieno su nelle cenge dove oggi.
Erbaut dank der Hilfe von Frauen. Die Frauen schleppten die Steine heran, sie hüteten die Kinder, schleppten Holz und die Männer mauerten die Treppe. Die Männer haben die Hütten gebaut und haben den Käse hergestellt. Die jungen Burschen hüteten das Vieh. Die Frauen haben die restlichen 70% der Arbeit erledigt. So ist die Geschichte der Alpwirtschaft auch eine Geschichte der Frauen.
Die Geschichte dieses Ortes gleicht derjenigen vieler anderer alpiner Täler. Es geht um Mühsal, um die Suche nach Lagen, die geeignet sind für die Alpwirtschaft. Während die Tiere im Sommer auf der Alp weideten, wurde das Heu, das im Talboden gewonnen worden ist, im Winter genutzt. Dank Alpwirtschaft konnten die Bauern mehr Tiere halten. Das brachte mehr Einkommen und Brot.
Ogni masso lo vediamo anche qui attorno, niente posato a caso, no? Tu esci da una stalla, ci sono.
Jeder Stein wurde bewusst gesetzt. Du kommst aus dem Stall, draußen liegen drei riesige Steine. Sie bilden einen Sitz und laden ein zur Rast. Nichts ist Zufall hier.
Rachele Gadea Martini hat in ihrer Jugend nichts zu tun gehabt mit Alpwirtschaft.
Però il legame con la nonna che ha vissuto che ha fatto questa vita dell'Alpe per me è stato fondamentale proprio.
Aber ihre Großmutter lebte viele Jahre lang auf der Alp. In dieser rauen Landschaft ist sie 100 Jahre alt geworden. Ihren Geschichten ist Rachele Gadea Martini nachgestiegen, hat Aufzeichnungen durchforstet. Sie hat im Val Bavona als Hüttenwartin gearbeitet. Mittlerweile engagiert sie sich bei Projekten und in der Lokalpolitik. Das Tal aus Fels und Wasser hat sie nicht mehr losgelassen. Die Alpsiedlungen und die Bergpfade, wo unter jedem Stein eine Geschichte liegt. Und das, so sagt sie, ist der wahre Reichtum hier oben. Auf den Kuhalpen werden Milch und Käse produziert. Doch die Zahl der Milchkühe nimmt ab. Für moderne Kuhrassen ist das Alpleben anstrengend und die Weiden sind ihnen zu mager. Ihre Milchleistung bricht ein. Und so werden die arbeitsintensiven Milchalpen abgelöst von Rinder- und Mutterkuhalpen. Und es entstehen Nischen, nicht nur Schaf- und Ziegenalpen. Im Tessin setzt ein Alppionier auf schottische Hochlandrinder. Ihr Fleisch ist delikat, die genügsamen Tiere mit ihrem zottigen Haar und den geschwungenen Hörnern mögen zähes Gras und sie verbringen das ganze Jahr im Freien. 350 dieser urigen Tiere stehen in der Valcolla oberhalb von Lugano auf der Weide. Guido Leutenecker, der Biobauer mit dem markanten Kopf und mit der heiseren Stimme, steht auf der Weide an der Cima alla Bianca. Dann macht er das, was er immer tut, wenn er seine Besucher verblüffen will. Er ruft seine Hochlandrinder und sofort kommen die zottigen Tiere herbeigerannt. In großen Sprüngen rasen sie über steile Alpwiesen herbei.
Früher waren das traditionelle Milchviehalpen, die überwiegend von Italien aus bewirtschaftet wurden.
Erzählt Leutenecker, aber nach dem Auftauchen von Rinderkrankheiten seien Import und Export der Tiere verboten worden.
Und es hat dann dazu geführt, dass die Alpen nicht mehr bestoßen wurden, öffentlich ausgeschrieben wurden und wir waren jeweils die Einzigen, die mit unserem Konzept diese Alpen wieder bewirtschaften wollten.
Der Stier schlägt den unbekannten Besucher mit seiner rauen Zunge ab. Kühe stupsen ihre Mäuler in den Rucksack. Die Hochlandrinder sind leichter als Hochleistungsmilchkühe. Zugleich haben sie größere Hufe. Das macht sie besonders geländegängig. Und sie sind äußerst genügsam.
Wenn ich den Leuten sage, diese Kühe fressen nur Heu, Gras und Wasser. Viele finden das gar nicht so etwas Besonderes, weil was soll eine Kuh anderes fressen? Dabei ist es natürlich so, dass die Mehrheit der Kühe eben genau kein Heu und kein Gras mehr fressen, sondern Kraftfutter, Kraftfutter, Kraftfutter. Und das auf Ackerflächen gewonnen werden muss.
Nirgendwo auf der Welt finden sich so große Hochlandrinderherden wie in der Valcolla. Was hier wächst, ist ein lebendes Gegenmodell zur industriellen Fleischproduktion.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich wandle jetzt das Valcolla um, dass es für Hochleistungskühe passt. Das würde jetzt hier bedeuten Straßenbau, es würde bedeuten Dünger ausbringen, damit das wächst, was die Kühe brauchen und so weiter. Oder ich kann sagen, okay, ich finde jetzt das hier vor, das sind die Rahmenbedingungen und ich nehme die entsprechende Kuh, die mit diesen Rahmenbedingungen zurechtkommt und gleichzeitig ein Hochqualitätsfleisch produziert.
Christian Hörtenheimer ist der Hirt hier oben. Er kommt aus Österreich, hat eine landwirtschaftliche Ausbildung und fand via Internet zu den Hochlandrindern im Valcolla.
Ganz robust und ja, das ganze Jahr draußen. Und sie faszinieren mich einfach, weil sie so zottelig sind und die Hörner, das ganze Wesen, ja, so urige Tiere.
Der Vorteil bei der Mutterkuhhaltung: man muss die Tiere nicht melken. Es gibt keine Milch- und Käseproduktion.
Die wesentliche Arbeit ist einfach die Tierkontrolle, dass man halt schaut, ob alles passt, ob sie gesund sind, ob sie irgendwo verletzt sind, ob sie ja, ein Kalb bekommen haben und ob das dann trinkt und halt, ob der Zaun in Ordnung ist, das ist auch wichtig.
Hörtenheimer haust alleine in einer Hütte. Alleine ist er für drei Alpen zuständig. Hörtenheimers Arbeitstag dauert von 6:30 Uhr in der Früh bis nach 9 Uhr abends spät.
Ja, am schwierigsten ist es wahrscheinlich, dass man auch viel alleine ist. Man ist auch zum Beispiel ohne Fernseher. Man muss einfach ein bisschen beschränkter leben.
Am Nachmittag dann fährt Hörtenheimer für einmal mit dem Jeep die Strecke ins Tal hinunter. Dort wartet Anna Gersten. Die Wildbiologin ist 28 Jahre alt und sie erinnert sich an ihren ersten Sommer hier oben vor 4 Jahren als Alpneuling.
Wenn jetzt Kühe abgehauen sind, ob der Zaun kaputt ist oder kein Strom draus war auf irgendeinem Grund, zum Beispiel war ein Gewitter am Tag vorher, nachher funktioniert das Stromgerät nicht mehr vernünftig oder ein Baum ist auf den Zaun gefallen, nachher kommen die Kühe raus oder ein Wanderer hat einfach nur ein Tor offen gelassen. Wenn die Tiere ganz unten sind, wirklich runtergelaufen sind, dann dauert das ja, sicher 4 Stunden habe ich mal gebraucht. Ja, mehr. Da musste ich sie zwischendurch Zwischenstopp machen, halt auf einer Albfläche von einem Bekannten, einfach weil es so heiß war, dass die Kühe nicht mehr den Berg rauf wollten. Und dann am nächsten Tag mit Morgengrauen sofort wieder hin, damit sie nicht wieder abgehauen sind, weil man hat ja dort keinen Strom, nicht unbedingt. Ja.
Anna Gersten gehört zu jenem Drittel Elblerinnen in der Schweiz, die aus dem Ausland kommen. Sie hat hier im Val Colla ihr Studium finanziert.
Also ich habe das sonst schon während des Studiums so gemacht, dass ich im Sommer hier gearbeitet habe und ansonsten in Wien damit leben konnte. Ja, ich brauche nicht so viel Geld, ja, aber schon.
Der Lohn hier beträgt 4.500 Franken im Monat plus Logis und ohne Kost. Das ist außergewöhnlich gut bezahlt. Demgegenüber stehen die Verantwortung und die knapp 90 Arbeitsstunden pro Woche. Zu den Hochlandrindern kam Leutenecker eher durch Zufall, als er auf eine Dissertation zum Thema Biomanagement mit Hochlandrindern stieß. Leutenecker zählte 1 und 1 zusammen, fing an mit 3 Rindern, die das Schnittgut in Naturschutzgebieten fraßen. Heute führt er 6 Alpen im Tessin mit 750 Tieren.
Die Hochlandrinder sind keine Biber, die Bäume fällen. Aber sie können zumindest den jetzigen Status quo können sie aufrechterhalten. Der Status quo ist eigentlich perfekt. Man möchte einfach dieses Mosaik zwischen bewachsenen, offenen, halboffenen Flächen soll aufrechterhalten bleiben. Und das kann man mit dieser angepassten Bewirtschaftung eben machen.
Über einen Internetshop kann der Kunde Fleisch bestellen. Doch der Erfolg brachte auch Schwierigkeiten.
Das ist eben ein Hauptproblem von der ganzen Direktvermarktung, dass die sogenannten Edelstücke wie Filet, Entrecote, Huft und Horrücken anteilig nur etwa 10% des Rindes ausmachen. Die Nachfrage ist aber sehr viel größer.
Für Leutenecker ist es eine Frage des Respekts vor dem getöteten Tier, dass möglichst nichts weggeworfen wird. Und so hat er sich für die weniger edlen Stücke einen Kreis von Gastrokunden aufgebaut, die diese abnehmen. Ständig ist Leutenecker auf der Suche nach neuen Ideen.
Das ist eigentlich mitten in der Finanzkrise entstanden. Und da habe ich gedacht, man kann den Leuten auch etwas anbieten, das einfach zu verstehen ist. Also investiere in eine Kuh und du bekommst Fleisch.
Leuteneckers Aktien kosten 2.500 Franken für eine Kuh. Im Gegenzug gibt es 10 Jahre Fleisch im Wert von je 350 Franken. Leuteneckers Betrieb kam so zu Kapital und zugleich ergab sich eine starke Kundenbindung.
Nein, nein, hopp, nein, hopp, 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 nein, hopp, hopp, nein, hopp, hopp, nein, 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 hopp, nein, nein, hopp, hopp, hopp.
17.000 Elbler, 400.000 Kühe und 200.000 Schafe brechen in diesen Tagen auf zum Alpaufzug. Das Alppersonal erwartet durchschnittlich 87 Stunden Arbeit pro Woche und die Kühe, sie fressen und sie geben Milch. Eine Milchkuh auf der Alp frisst 16 Kilo Trockensubstanz, sie säuft 100 Liter Wasser und produziert 9,4 Kilo Milch im Tag. Die Alp, das ist ein Ort, wo es im Sommer auch mal schneit. Das Alpleben findet statt bei Sonne, bei Nebel, bei Schnee, zwischen Brauchtum und Moderne. Auch auf Robier. Die Alpe Robier liegt im Tessin, im Bavonatal. Es ist 4:30 früh, die Stirnlampe leuchtet in die Finsternis. Vorsicht ist angesagt beim Weg zur Alpe Robier. Irgendwo im dunklen Gras muss ein Wassergraben sein. Nur in der Käserei brennt Licht. Das Reich von Alessandro Scherer, 30 Jahre alt. Er ist der Zen hier.
Adesso col pastore, il pastore va a prendere le mucche, io gli do una mano e preparo le macchine per guadagnare tempo. Così appena ho il latte inizia a casare.
Es ist 4:45 und noch bevor der Hirte mit dem Melken begonnen hat, hat der Zen schon alle Hände voll zu tun. Dem Hirten helfen, die Kühe zu holen, den Melkstand fertig machen. Der Zen beginnt mit dem Weichkäse, legt den Hartkäse von gestern in die Salzlake. Wenn die frische Milch da ist, beginnt die Käserei. Arbeitsschluss wird erst nach 21 Uhr sein. Ah. 120 Tage dauert der Alpsommer hier oben, mit 31 Kühen, einem Stier, 180 Ziegen, zwei Mutterschweinen und 6 Ferkeln. Zuerst wird 15 Tage lang in San Carlo unten geweidet, in einer Höhe von 1000 Metern, dann 12 Tage in Campo auf 1400 Metern, dann hier in Robier auf 1900 Metern Höhe und von hier nach Lielp. Von dort aus zum Lago Bianco, weiter nach Cortino auf 2200 Meter. Bis dann, im heraufziehenden Herbst, der Alpabzug folgt.
Allora, adesso inizio a termizzare le formagelle del latte di ieri sera.
Alessandro Scherer erwärmt die Milch von gestern. 600 Liter Milch verarbeitet er pro Tag. In seinen Händen entstehen 1000 Laib Käse pro Saison. 30.000 Mal muss er sie insgesamt im Keller wenden, bis die Reifung abgeschlossen ist.
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.
Draußen zählt der Hirte Johnny Cognetti im Dunkeln seine Kühe. Jede hat ihren eigenen Charakter, erzählt er. Die eine ist ängstlich, eine andere neugierig, die dritte muss immer die letzte sein.
Il peggio, quando una proprio la devono portare via, la vedi per un mese, la vedi per due mesi e poi.
Das Schlimmste ist, wenn eine der Kühe fortgebracht werden muss. Du hast sie einen Monat lang um dich gehabt oder zwei. Wenn dann eine beim Zählen fehlt, dann geht die Suche los, immer in der Hoffnung, dass die Kuh einen harmlosen Spaziergang unternommen hat. Vor einer Woche ist mir ein Tier abgestürzt. Als ich die Kuh gefunden habe, war sie schon kalt. Ich habe mit ihr geredet und sie gestreichelt. Wer weiß, vielleicht hat sie mich von irgendwoher gesehen und gehört.
Die Arbeit am Melkstand ist jetzt angelaufen. Cognetti ist froh, hier oben auf Robier zu sein.
Quest'anno abbiamo avuto una settimana che c'è stata un sacco di pioggia, poi è brutto perché insomma le mucche sono tutte sporche di fango, tu sei umido.
In Campo unten hat es geregnet, die Kühe waren schmutzig, du selber bist komplett durchnässt. Die Tiere haben den Melkstand vollgeschissen, sie waren das nasse, frische Gras noch nicht gewohnt. Und auch in der Sennhütte war es kalt und es gab kein Licht.
Hier auf Robier aber wurden die jahrhundertealten Alpgebäude neu aufgebaut. Es hat jetzt eine Wohnküche, drei Schlafzimmer, einen Wirtschaftsteil. Es ist trocken und die Alp wird elektrisch beheizt. Fast schon Luxus hier oben. Johnny Cognetti mag diesen Ort. Und seine Arme haben sich an die Melkarbeit gewöhnt.
Sì, svegliarsi alle 3 di notte, non riuscire a dormire perché le braccia ti si sono addormentate, è un po' un incubo. Poi quando sai che.
Anfangs bin ich um 3 Uhr früh aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen, weil die Arme schmerzten von der Arbeit. Du wälzt dich erst herum, dann stehst du auf, bist so hundemüde, dass du heulen könntest.
Die Gletscher des Basordino leuchten jetzt rosa im ersten Tageslicht. Die Szenerie ist umwerfend.
Il fascino di andare sull'Alpe è il fatto di fare, beh, innanzitutto di essere in un posto stupendo.
Das macht die Faszination aus hier oben. Sich an einem großartigen Ort zu bewähren, bei der harten Arbeit von 4 Uhr früh bis 9 Uhr abends, wenn es gut geht, mit Tieren umzugehen, die Herde zu kennen, zu Hause zu sein in den Bergen hier oben.
Allora, sono partito a scaldarla alle 7 meno un quarto, 7 meno 10.
Um kurz vor 7 hat Alessandro Scherer die Milch angewärmt auf 33 Grad. Die Fermente sind schon drin, die flüssige Molke, Eiweiß, Fett und Zucker trennen sich. Die eingedickte Milch wird mit der Käseharfe zu Bruch geschnitten. Der Bruch im Käsekessel wird in ein 2x2 Meter großes Tuch gefangen, wird mit einem Kran herausgehoben, die Molke fließt dann ab, die festen Bestandteile werden in die Käseform gepresst. Bedächtige Handgriffe bewegen schwere Lasten, tausendmal geübt, viele Male im Tag. Scherer rührt, er schrubbt und putzt, wuchtet Käseleibe hin und her, Schwerstarbeit. Leicht ist es nicht, Mitarbeiter zu finden für die Alp. Schnell gibt es Reibereien, alle sind müde und gereizt, Rückzugsorte gibt es nicht, außer bei der Arbeit. Alessandro Scherer ist Zen und Alpmeister zugleich.
Ich bin verantwortlich hier und helfe überall dort, wo jemand in Schwierigkeiten ist. Auch wenn der Feierabend in der Sennerei dann noch später kommt. Denn wenn ein Mitarbeiter davonläuft, die Alp, das Vieh und den Arbeitgeber im Stich lässt, dann beginnen die Probleme erst richtig. Dann ist unklar, bis wann Ersatz gefunden ist, bis wann der neue Mitarbeiter richtig eingewiesen und selbstständig ist bei seiner Arbeit.
Draußen taucht Lorenzo Scherer auf, der Bruder von Alessandro. Lorenzo ist der Ziegenhirt hier. Er muss den Tieren nachsteigen, wenn sie zwischen den Felsen verschwinden.
Stamattina sono andato, ho preso il gruppo grosso, è arrivato subito. Invece ce n'erano due piccoli gruppetti da.
Im Moment ist ein Großteil der Herde zusammengeblieben, aber zwei kleine Gruppen haben sich hoch oben abgesondert. Die sind mühsam zu treiben. Sie reagieren verschreckt. Ich bin den Tieren nachgestiegen. So ist das, von morgens früh bis abends spät, auch bei Regen oder Nebel.
Unweit von hier wurden auf der Alp Randinascia 3000 Jahre alte menschliche Spuren entdeckt. Nomaden vermutlich, die die Alpenübergänge suchten, die auf der Jagd waren nach Wild- und Quarzstücken.
Mi sono ritrovato in questo posto e subito la prima cosa che ho fatto è per controllare com'era l'alpeggio nel passato e cosa stiamo facendo.
Lorenzo Scherer war dort oben. Er hat nachgedacht, wie die Alp wohl früher gewesen sein muss. Hat verglichen mit heutigen Zeiten.
Dormivano dove casavano in venti ammucchiati senza scarpe, senza vestiti.
Die Elbler schliefen in der Sennerei, dem Wind ausgesetzt. Es war schimmelig. Sie hatten keine Schuhe, hatten doppelt so viele Tiere wie wir heute. An die 50 Leute haben hier gearbeitet. Das Holz fürs Feuer musste hochgeschleppt werden. Der Käse wurde talwärts getragen.
Delle costruzioni sotto sasso qua che sono molto belle da vedere, però io pensare di dormirci dentro faccio un po' fatica, hanno buchi dappertutto, l'acqua comunque entra.
Geschlafen wurde in Höhlen, die unter große Findlinge gegraben worden sind. Schön anzusehen, aber zugig. Alles feucht und schmutzig, immer voller Rauch.
Der schönste Augenblick für Sen Alessandro Scherer kommt im Herbst. Wenn ein Keller steht und die Käseleibe sieht, den Winter überbrückt er mit Aushilfsjobs. Früher war er in einer Fabrik als Fachmann für synthetische Stoffe angestellt, bis er arbeitslos geworden ist. Scherer stieß durch Zufall auf seinen ersten Job auf der Alp. Als der Hilfskäser das Handtuch schmiss, stieg er auf. Dann folgte die Ausbildung zum Sen. Scherer ist hängen geblieben.
Si lavora troppo, si guadagna troppo poco. Dopo subentra la passione. Sinceramente.
Man arbeitet zu viel und man verdient zu wenig, sagt er. Der Rest ist Leidenschaft.
Melkstand vollgeschissen, Hütte kalt, doch der Sen ist glücklich. Sie hören eine Passage von Alexander Grass. Redaktion Berner Sen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.